Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Haben Sie sich schon einmal vorgestellt, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt? Was wird dann mit den Christen passieren? Und was wünscht sich Jesus eigentlich von seinen Nachfolgern bis zu seiner Wiederkunft? Um diese Fragen geht es in dem Abschnitt aus dem neutestamentlichen Philipperbrief, der im Mittelpunkt dieser Sendung steht. Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, lebte in der Erwartung, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Deshalb forderte er die Philipper dazu auf, ebenfalls mit der Wiederkunft Christi zu rechnen und ihr Leben ganz danach auszurichten. Paulus zögert auch nicht, sich selbst als Vorbild zu nennen. So wie ein Sportler in einem Lauf sich völlig darauf konzentriert, den ersten Preis zu gewinnen, so hat auch Paulus ein Ziel in seinem Leben. Im Philipperbrief hat Paulus den Christen von Philippi vor Augen gemalt, wie sie ihr ganzes Leben auf Jesus Christus ausrichten können. Man merkt in jedem Vers, wie wichtig Paulus es ist, dass sie geistlich weiterwachsen und darin nicht nachlassen. Gegen Ende seines Briefes macht Paulus ihnen deutlich, dass ihre Heimat nicht hier auf der Erde ist. Ihre geistliche Staatszugehörigkeit ist nicht auf der Erde angesiedelt, sondern im Himmel. Er schreibt ihnen in Kapitel 3, Vers 20, »Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus.« Diese Zugehörigkeit zum Himmel erfordert einen vollständig neuen und anderen Lebensstil. Diesen hat Paulus bereits in den Versen davor beschrieben. Mit der Aussage, dass Jesus Christus noch einmal vom Himmel auf diese Erde kommen wird, lenkt Paulus den Blick auf die Zukunft, auf das, was endgültig und ewig Bestand haben wird. In Vers 21 beschreibt Paulus dann, was die Gläubigen bei der Wiederkunft Jesu Christi erwartet. Der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Jeder Christ wird dann eine große Verwandlung erleben. Ich möchte nun im Einzelnen auf die verschiedenen Gedanken eingehen, die Paulus hier äußert. Zunächst spricht er davon, dass Christus unseren nichtigen Leib verwandeln wird. Statt unseren nichtigen Leib könnte man auch übersetzen unseren Leib der Erniedrigung oder unseren Leib der Verwesung. Gemeint ist hier, dass Christus unseren menschlichen Körper auf jeden Fall verwandeln wird. Denn der Körper, den wir jetzt haben, ist ein irdischer Körper, der allen menschlichen Begrenzungen ausgeliefert ist. Dieser Körper wird verwandelt werden, so schreibt Paulus, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Die Körper, die wir jetzt haben, sind verwesliche Körper. Und eines Tages werden wir alle diesen sterblichen Leib verlassen, weil er nicht ewigkeitstauglich ist. Unsere Körper werden verwandelt werden. Ich persönlich würde meinen schon etwas älteren Körper lieber heute als morgen eintauschen in einen Körper, der dem verherrlichten Leibe Jesu gleich ist. Unser neuer Körper wird dann so sein wie der von Jesus Christus nach seiner Auferstehung. Es wird ein verherrlichter Körper sein. Paulus spricht davon auch in seinem ersten Brief an die Korinther. Er schreibt dort in Kapitel 15, »Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune.« Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Soweit der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief. Die Verwandlung wird also plötzlich geschehen. Im ersten Thessalonicher Brief werden die Begleitumstände noch ein bisschen genauer beschrieben. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Auf dieses Ereignis wartet die gesamte Christenheit seit Jahrhunderten. Wenn der Befehl ertönt, wird Gottes Posaune erschallen, und dann werden die Christen auferstehen, wie Christus auferstanden ist. Dieses Ereignis wird ein unglaublich majestätisches und würdiges Ereignis sein. Gottes Stimme wird durchdringend und ehrfurchtgebietend sein. Hören wir einmal auf Johannes, der in der Offenbarung die Stimme des erhöhten Christus beschreibt. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Als Johannes sich dann umdrehte, um zu sehen, wer da spricht, sah er Jesus Christus. Es war seine Stimme, die Johannes gehört hat. Jesus Christus sagt zu uns heute, ich zitiere noch einmal aus dem Buch der Offenbarung, »Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.« Es ist die Einladung zum Abendmahl, der letzte Aufruf, zu Gottes großem Fest zu kommen. Es ist eine Einladung, zu ihm zu kommen, bevor es endgültig zu spät ist. Jesus sehnt sich danach, mit jedem Menschen das Abendmahl zu feiern. Aber nun noch einmal zurück zu der Aussage von Paulus. Er sagt in Vers 21 unseres Bibeltextes, dass Christus unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe. Das ist genau der gleiche Gedanke, den Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 2 ausdrückt. Er schreibt dort, »Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist.« Christus ist noch nicht wiedergekommen, aber wenn er wiederkommt, werden wir sein wie er. Was für eine große Hoffnung, welch eine große Erwartung, Begeisterung und Vorahnung steckt in der Wiederkunft Christi. Paulus hatte eine Hoffnung für die Zukunft. Und was für eine Hoffnung haben Sie? Kommen wir nun zum vierten und zugleich letzten Kapitel des Philipperbriefes. In den drei Kapiteln davor haben wir erstens die Grundlagen eines christlichen Lebensstils kennengelernt, zweitens das Vorbild eines christlichen Lebens vor Augen gemalt bekommen und drittens sind wir auf den Siegespreis für ein geistliches Leben hingewiesen worden. Nun kommen wir viertens zu der Kraft des christlichen Lebens, denn alle diese Dinge wären sinnlos und nutzlos, wenn wir keine Kraft hätten, um sie zu leben. Eine Lebensphilosophie ist nutzlos, wenn uns die Kraft fehlt, sie auszuleben. Ein Vorbild ist nutzlos, wenn uns die Kraft fehlt, Dinge nach diesem Vorbild in unserem Leben umzusetzen. Und auch ein Siegespreis ist wertlos, wenn wir nicht die Kraft haben, ihn auch wirklich zu bekommen. Deshalb ist es so bedeutend, dass Kraft vorhanden ist. Jetzt im letzten Abschnitt des Briefes geht es genau um diese Kraft. Paulus macht den Christen deutlich, dass Christus, der in ihnen lebt, ihnen die nötige Kraft gibt. Auf welche Weise, das werden wir uns jetzt genauer ansehen. Paulus schreibt in Kapitel 4, Vers 1, »Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben.« Für uns scheint es nicht außergewöhnlich zu sein, dass Paulus die Christen in Philippi hier mit »liebe Brüder« anspricht. Aber wenn wir uns noch einmal die Vergangenheit von Paulus bewusst machen, dass er als Pharisäer einmal Christen verfolgt hat, dann wird klar, es ist ein echtes Wunder, dass Paulus die Philipper, die von ihrer Herkunft ja nicht einmal jüdisch waren, als liebe Brüder bezeichnet. Eigentlich war es ein Ding der Unmöglichkeit, dass zwischen einem Pharisäer und sogenannten Heiden eine solch enge Beziehung entstehen konnte. Aber Paulus hat echte Sehnsucht nach ihnen, denn er hatte sie lieb gewonnen. Eine so enge Beziehung untereinander ist tragfähig und entspricht der Liebe, die Jesus Christus zu seinen Jüngern hat. Darf ich Ihnen einmal die Frage stellen, wie es um die Beziehungen in Ihrem Umfeld, in Ihrer Gemeinde bestellt ist? Überwiegt da die Freude aneinander und die herzliche Liebe? Oder geht es in Ihrer Gemeinde eher anonym zu? Man kennt sich untereinander kaum und ist sogar miteinander zerstritten. Ich habe eine Gemeinde kennengelernt, wo Menschen sogar aus Eigennutz heraus Interesse am anderen vorgetäuscht haben, nur um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Das Motiv des Handelns war Egoismus und nicht Liebe. Wie steht es um Ihre Gemeinde? Welche Motive bestimmen das Handeln untereinander? Ist die Liebe das tragende Motiv, das den Umgang untereinander bestimmt? Jesus wird im Johannesevangelium mit den Worten zitiert: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe untereinander ist nicht einfach nur ein schönes Beiwerk für eine Gemeinde, sondern sie ist das Erkennungszeichen der Christen. Die Liebe ist das Markenzeichen der Gemeinde Jesu. Paulus empfindet echte Liebe für seine Glaubensgeschwister in Philippi. Und er sehnt sich nach ihnen. Er nennt die Christen in Philippi meine Freude und meine Krone. Paulus freut sich an ihnen und er erwartet, dass er irgendwann eine Belohnung dafür bekommen wird, dass er diese Leute zu Christus geführt hat. Sie sind seine Krone. Und so fordert er sie auf, fest im Herrn zu stehen oder treu zum Herrn zu halten, wie es die neue Genfer Bibel ausdrückt. Was das genau bedeutet, vertieft Paulus im Epheserbrief Kapitel 6, wo es um die geistliche Waffenrüstung Gottes geht. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und dann führt er weiter aus, dass es die tägliche Aufgabe von Christen bleibt, sich gegen die Angriffe des Teufels zu schützen. Zitat: Umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Auch die Gemeinde in Philippi wird vom Teufel angegriffen und es gibt auch Streit untereinander. Paulus ermahnt in Kapitel 4, Vers 2 sogar zwei Frauen namentlich. Das macht deutlich, dass Philippi keine anonyme Gemeinde war, wo keiner über den anderen Bescheid wusste, sondern dass man sich recht gut kannte. Und dass auch die negativen Dinge nicht einfach ignoriert, sondern offen angesprochen wurden. Paulus schreibt: Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Die Tatsache, dass Paulus diese Sache erst ganz am Ende des Briefes erwähnt, kann uns den Rückschluss erlauben, dass der Streit zwischen diesen beiden Frauen keine wirklich große Sache war. Und dennoch war es ihm wichtig, sie zu ermahnen, sogar öffentlich mit Namen. Offensichtlich haben diese beiden Frauen nicht miteinander gesprochen oder sich über irgendeine Sache zerstritten. Und sie sollten wieder zueinander finden. Evodia und Syntyche, die beiden Frauen, sollen eines Sinnes sein in dem Herrn. Das bedeutet nicht, dass sie eine Kopie voneinander sein sollen. Man darf in der Gemeinde Jesu ruhig unterschiedliche Meinungen haben und kann trotzdem die Einheit in Christus bewahren. Es ist eine der großartigen Wahrheiten über den Leib Christi, dass jedes Mitglied unterschiedlich ist, aber man trotzdem eins sein kann in Christus. Für Paulus sind diese beiden Frauen sehr wertvolle Menschen. Die Auseinandersetzung, die sie miteinander haben, belastet nicht seine Wertschätzung für die beiden. Dies wird im nächsten Vers deutlich, wo er bittet, den beiden Frauen zu helfen. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Auch hier aus diesem Vers können wir eine wichtige Lehre ziehen für den Umgang miteinander. Es ist interessant, dass Paulus nicht Evodia und Syntyche auffordert, sich Hilfe zu suchen, sondern er bittet seinen treuen Gefährten, den beiden Hilfe anzubieten. Wir wissen nicht genau, wen er mit diesem treuen Gefährten meint, aber auf jeden Fall eine Person, die Paulus sehr schätzte und auf die er sich verlassen konnte. Paulus möchte, dass man sich auch in Schwierigkeiten einander beisteht. Und er bittet seinen treuen Freund darum, in das Leben dieser beiden Frauen hineinzusprechen und ihnen zu helfen. Was für eine Wertschätzung ist hier zu sehen. Dem Apostel Paulus sind diese beiden Frauen nicht egal. Nein, er hat große Hochachtung vor ihnen, denn sie haben mit ihm für das Evangelium gekämpft. Auch hier stelle ich Ihnen wieder eine kleine Frage. Wie ist das in Ihrer Gemeinde? Nimmt man Anteil aneinander, wenn man merkt, dass bei anderen Menschen das Leben in eine Schieflage geraten ist? Und was passiert dann? Überlässt man sie sich selbst oder traut sich jemand, in ihr Leben hineinzusprechen? Paulus sind diese beiden Frauen hier so wichtig, dass er darum bittet, ihnen zu helfen, ohne dass sie selbst erst um Hilfe bitten müssen. Es ist offensichtlich, dass Frauen in der frühen Kirche einen sehr hohen Stellenwert eingenommen haben. Das war für diese Zeit nicht selbstverständlich, sondern eher ungewöhnlich. Paulus sieht in diesen Frauen gleichwertige Partner, die mit ihm für das Evangelium eingestanden sind. Er nennt sie in einem Atemzug mit Clemens und seinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Paulus macht hier keinen Unterschied, ob diese anderen Mitarbeiter Frauen oder Männer sind. Wichtig ist, dass sie für das Evangelium einstehen und ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Schon sind wir wieder am Ende der heutigen Ausgabe von Durch die Bibel angelangt. Wir wurden neu dazu herausgefordert, uns als Bürger des Himmels anzusehen und mit der Wiederkunft Jesu wirklich zu rechnen. Wir konnten miterleben, wie Paulus die Christen in Philippi dazu auffordert, sich treu zu Jesus zu halten, wie es ihrem Status als Staatsbürger des Himmels entspricht. Und wir haben in das Herz von Paulus geschaut, wie sehr er die Gemeinde in Philippi liebgewonnen hat und wie sehr er sich nach den Geschwistern dort sehnt. Diese tiefe Liebe zu den Einzelnen hat ihn auch dazu bewogen, zwei Frauen in der Gemeinde namentlich zu ermahnen und jemanden als Begleiter an ihre Seite zu stellen. Tiefe Liebe führt dazu, dass mir jemand nicht egal ist. In diesem Sinne ein herzliches Gott befohlen, bis zum nächsten Mal.